Hallo und herzlich willkommen, liebe Beyond Sports-Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Auch in dieser Episode widmen wir uns wieder einer Wintersportart. Diesmal geht es um Aerials. Dabei handelt es sich um eine Disziplin des Freestyle-Skisports, in der die Athletinnen und Athleten einen Hang hinabfahren, über eine von drei unterschiedlich hohen und steilen Schanzen abspringen und dann in der Luft mehrere Drehungen sowie Saltos ausführen, bevor sie dann auf einem geneigten Landehang landen. Welche Schanze sie wählen, entscheiden sie selbst, je nach Schwierigkeit und geplanter Sprungkombination. Bewertet werden dabei Höhe, Ausführung und Landung, wobei die erzielte Punktzahl mit dem Schwierigkeitsgrad des Sprungs multipliziert wird.
Zu Gast ist mit Emma Weiß die einzige deutsche Athletin, die Aerials auf professionellem Niveau betreibt. In einer Sportart, der es in Deutschland an Förderstrukturen fehlt, ist sie in vielerlei Hinsicht auf sich allein gestellt. Dennoch hat sie mit starken Ergebnissen im Weltcup auf sich aufmerksam gemacht und bereits zweimal an Olympischen Spielen teilgenommen. Wir sprechen mit Emma über diese besondere Rolle und die Erwartungen, die damit einhergehen. Außerdem klären wir, was Aerials von anderen Freestyle-Disziplinen unterscheidet und wie sich ihr Trainingsalltag zwischen Wasserschanzen und Winterwettkämpfen gestaltet. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Servus Emma, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallöchen.
Ja, liebe Emma, du bist uns heute online zugeschaltet im Beyond Sports Podcast. Dementsprechend übernimmt Olli die Rolle der Losfee und zieht jetzt eine Frage aus dem Fragensäckchen, eine Icebreaker-Frage. Und wir sind gespannt, was es für eine Frage geworden ist. Du darfst sie einmal vorlesen, Olli.
Was ist der beste Rat, den du mal von einem Trainer erhalten hast?
Also da muss ich auf jeden Fall auf irgendeinen Rat gehen vom Papa, weil der mir schon sehr, sehr viele Räte in meinem Leben gegeben hat. Ein Klassiker, der mir jetzt gerade einfällt, ist: Emma, du musst erst mal wissen, dass du nichts kannst und dann können wir anfangen, daran zu arbeiten, dass du irgendwann vielleicht was kannst.
Und das war aufs Aerials bezogen oder war das aufs generelle Leben bezogen?
Nee, aufs Aerials natürlich. Okay. Ist schon ein paar Jahre her.
Ja, aber, krass, okay. Ja. Aber das heißt dann...
Mein Papa ist mein größter Kritiker.
Okay. Aber ist ja auch manchmal ganz gut, dass man jemanden hat, der einen so ein bisschen auch erdet, ne?
Gold wert, also ohne ihn wäre ich nirgends, ja.
Okay, das ist natürlich eine krasse Aussage. Das, hast du dann auch das Gefühl, dass ohne den Support von deinen Eltern, dass das dann auch vielleicht schwer geworden wäre?
Ja, absolut. Also ohne meine Eltern wäre ich auf jeden Fall weder bei den ersten Spielen noch bei den zweiten Spielen gestanden. Ja, absolut, gar keine Frage.
Dann nochmal Props an die Eltern für den tollen Support. Das haben wir tatsächlich sehr oft bei uns im Podcast, dass viele auch immer erzählen, wie wichtig auch die Rolle der Eltern ist. Ja, wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen deinen Alltag vorstellen. Also wenn man sich jetzt einen Alltag vorstellt, denkt man ja sofort so an spektakuläre Sprünge, an Weltcups und auch diese spezielle Welt des Aerial-Sports. Aber gleichzeitig wissen wir auch alle, dass das ja auch nur ein sehr kleiner Ausschnitt ist. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie sieht dein Leben denn aktuell wirklich aus, wenn man die 3 Sekunden in der Luft mal ausblendet und stattdessen dann auf das schaut, was davor und danach passiert?
Also tatsächlich findet relativ viel im Training statt. Natürlich nicht immer nur Schanzentraining, weil wir auf der Schanze nicht so viel Kapazität haben im Sinne von, der Körper kann nicht so viel aushalten. Wir reden von so 10 bis 15 Sprüngen pro Tag. Aber für diese 10 bis 15 Sprünge brauchen wir trotzdem 4 Stunden ungefähr, more or less. Und dann muss man sich auch noch warm machen davor. Man hat danach Krafttraining, man hat danach Trampolintraining. Das heißt, ja, unser Training, und das ist auch was ich sehr, sehr schätze, ist sehr, sehr variantenreich, sehr detailfokussiert auch. Wir sind eine Sportart, die ja enorm ästhetisch ist und wo einfach sehr viel Detailarbeit stattfindet. Und da muss einfach viel drumherum passieren, dass an dem Endprodukt, wo wir eben gar nicht so viel Zeit haben, möglichst alles gut läuft.
Mhm. Hast du gut zusammengefasst. Ich habe auf deiner Webseite einen sehr, sehr schönen Satz gelesen. Und zwar: Mein Name ist Emma Weiß und ich kann fliegen. Das ist mir irgendwie hängen geblieben. Wie kam es denn eigentlich zum Fliegen? Also wie sah deine Reise aus?
Meine Reise hat recht typisch gestartet, ist dann aber sehr außergewöhnlich geworden. Recht typisch im Sinne von, mein Papa war auch selber Leistungssportler, hat Skiballett gemacht, so wie bei vielen Leistungssportlern liegt es irgendwie in der Familie. Als ich knapp laufen konnte, wurde ich auf Ski gestellt, war immer schon im Training dabei, weil mein Papa wurde dann Trainer. Und dann mit 8 die ersten kleinen Wettkämpfe, damals noch in der Buckelpiste. Wir haben aber immer schon in der Schweiz trainiert, wo die Skiakrobaten trainieren. Und als ich dann 14 war, wurde ich gefragt, ob ich nicht wechseln wollen würde zum Skiakrobatik, weil Potenzial in mir gesehen wurde. Und ich weiß noch genau, wie mein Papa gesagt hat, und da kommen wir jetzt zum außergewöhnlichen Teil der Geschichte. Ob ich jetzt Buckelpiste finanziere oder Aerials, ist mir eigentlich egal, weil das System in Deutschland bei der Buckelpiste ist sehr, sehr schlecht, kann man sagen. Und im Aerials bin ich die erste Athletin seit über 20 Jahren wieder, die an den Start geht. Dementsprechend, ja, sehr außergewöhnlich, sehr einzigartig. Ich bin nach wie vor die Einzige. Es gibt niemand vor, niemand hinter mir und niemand neben mir, sage ich immer so gerne.
Da kommen wir später auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Aber würdest du sagen, dass deine Reise, auch so das, die Reise zum Fliegen, dich auch als Person geprägt hat? Also hast du da auch gemerkt, dass du ja auch außerhalb der Schanze sagen kannst, das hat was mit mir gemacht?
Ja, absolut. Also wenn ich gefragt werde, Emma, wer wärst du ohne den Sport, dann kann ich diese Frage nicht beantworten, einfach weil durch die ganzen Hindernisse und durch die ganzen Wege und Unwägbarkeiten ich einfach zu dem Menschen geformt wurde, wie wir jetzt heute auch sprechen können und wie ich hier sitze. Dementsprechend ist alles so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Mhm. Ich bin auch sehr dankbar für all die Challenges, auch wenn ich es mir oft wünschen würde, dass es ein bisschen leichter wäre.
Mhm. Wir nehmen ja jetzt ja hier Ende April auf. Wie sieht denn jetzt aktuell so dein Alltag aus? Ist es eher so Training? Ist es Organisation? Ist es Regeneration? Vor allem die Olympischen Spiele liegen ja auch hinter dir, eine lange Saison. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Die Regeneration sehne ich noch herbei. Gerade ist sehr, sehr viel los. Gerade viele Mediengeschichten. Die Medien sind total darauf abgegangen, dass ich öffentlich über meinen Glauben rede. Und da in Verbindung sehr viel steht an und auch viele Vorträge, sowohl im Business-Kontext als auch im Glaubenskontext. Aber jetzt ab Sonntag bin ich auch schon mal 2 Wochen im Kloster und da freue ich mich schon drauf.
Ist es dir dann auch gerade dieses Thema Glauben wichtig, um dann auch gerade vom Alltag so ein bisschen entfliehen zu können, vielleicht auch so ein bisschen Ausgleich zu schaffen in deinem Leben?
Egal, was ich tue, also jeden Schritt am ganzen Tag versuche ich mit Gott zu gehen und nicht nur mit mir zu gehen und auch ihn zu fragen, okay, was geht ab, was steht an, was ist dran so? Und dementsprechend, ja, Ausgleich, er schenkt Erholung, wo vielleicht keine Stärke mehr da ist, aber so viel mehr auch, ja.
Und beziehungsweise die Reise ins Kloster, die du jetzt angesprochen hast, ist das was du generell dann öfters machst, so vielleicht auch nach einer langen Saison? Oder ist das jetzt das erste Mal, dass du sowas wagst?
Nee, ich war schon öfter im Kloster, auch schon öfter in diesem Kloster. Ich habe da auch schon 3 Vorträge oder so gemacht und darf auch jetzt dieses Mal, obwohl ich eigentlich zum Urlaub hinfahre, wieder einen Vortrag machen. Aber ja, also schon etwas, was ich sogar schon gemacht habe, bevor ich so gläubig war. Einfach weil das Orte sind, die einfach krasse Stille ausstrahlen und einen sehr, sehr erden, ja.
Du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, dass du die einzige deutsche Athletin im Aerials bist. Wenn man sich das nochmal so ein bisschen vor Augen führt, da ist es eine Sportart, die ja zum einen extrem technisch ist, zweitens auch mit wirklich viel Risiko verbunden ist und halt drittens in Deutschland kaum Strukturen bietet. Wenn wir da nochmal ein bisschen drüber sprechen, was hat dich damals dann trotzdem überzeugt, zu sagen, ich möchte den Weg jetzt mal so gehen?
Also es gab keinen Tag X, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte den Weg jetzt so gehen, sondern das war eher ein schleichender Prozess, würde ich sagen. Dementsprechend, ich habe mich schon natürlich auch auf dem Weg öfter mal gefragt, okay, warum tust du das eigentlich an? Gerade in sehr schwierigen Zeiten. Aber ja, so die Faszination am Aerials und die Faszination von, wie weit kann mein Körper und mein Geist gehen, was liegt in mir noch an Potenzial, ist schon was mich ja immer wieder weitergehen lassen hat.
Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn da in Deutschland die Strukturen nicht so gegeben sind, um Profisport da zu machen? Wie kannst du international konkurrenzfähig sein mit so begrenzten Strukturen, wie es hier in Deutschland der Fall ist?
Ja, also insgesamt kann man wahrscheinlich schon sagen, dass es schon sehr außergewöhnlich ist, dass ich da angekommen bin, wo ich angekommen bin. Einfach eben durch den Support meiner Eltern. Wir haben schon am Anfang darüber gesprochen. Die mussten einfach zu einem Zeitpunkt so unfassbar viel Geld in mich reinpumpen, wo man ja noch nicht wusste, wird es was mit diesem Kind oder wird es nichts, sondern das ist ja mehr so Trial and Error. Dementsprechend ist es auch so ein bisschen ein Glücksspiel. Ich meine, ganz viele Leistungssportler müssen aufhören wegen Verletzungen oder weil sie es mental nicht packen und das sind Leute, von denen hören wir nichts. Und da bin ich echt sehr dankbar, dass meine Eltern diesen Weg auf sich genommen haben, aber um die Frage zu beantworten, wie das überhaupt möglich ist, dass ich ja konkurrenzfähig bin, ist damit beantwortet, dass ich immer mit anderen Teams kooperieren muss. Es wäre erstens finanziell nicht tragbar und zweitens auch organisatorisch nicht tragbar, das alleine zu machen. Die Vorbereitung im Winter und Nachbereitung im Winter ist bei uns enorm. Die Schanzen müssen gefixt werden, die Landung muss vorbereitet und nachbereitet werden. Auch wir Athleten müssen da immer viel arbeiten außerhalb vom Wettkampf. Im Wettkampf wird es gemacht, aber außerhalb vom Wettkampf ist es auch oft oder eigentlich immer unsere Aufgabe. Dementsprechend ja, ist da eine Teamkooperation absolut unerlässlich.
Aber ich finde es trotzdem krass, dass du jetzt erwähnt hast, dass ihr das ja zum Teil auch selber machen müsst, euch darum zu kümmern, dass das alles präpariert ist und so. Das ist ja heftig.
Also unsere Landung wird ja gechoppt, das heißt, sie wird aufgestochen. Es gibt natürlich Tage, wenn es gerade frisch geschneit hat, dann geht es recht einfach. Aber wir hatten jetzt die letzten beiden Jahre, zum Beispiel in Finnland, die Situation, dass es 3 Tage lang geregnet hat und 2 Tage später hatten wir minus 20 Grad. Das heißt, der ganze Landehang, alles war komplett nass und das friert halt dann alles zu. Das heißt, die Landung ist eigentlich ein einziger Eisklotz. Und die müssen wir dann auch schon mal wieder einigermaßen weich bekommen, was unter diesen Umständen nicht möglich ist, aber zumindest einfach versucht wird. Und das dauert dann eben auch mal 2 Stunden oder wenn es halt zum Beispiel mega geschneit hat, weil unsere Schanzen müssen ja sehr, sehr clean sein und auch unsere Anfahrt muss sehr, sehr clean sein. Wir müssen ja auch immer relativ gleichbleibend schnell sein, natürlich immer abhängig vom Wind. Aber das sind alles so Geschichten, die einfach Zeit kosten, Arbeit kosten und ja, am Anfang von der Saison, von der Wintersaison tut immer der Trizeps weh, wenn man sich nicht mehr so gewohnt ist, so viel zu schaufeln.
Das heißt, du dockst dich dann quasi immer an andere Länder an, so kann man es sagen.
Genau, ja. Ich war ganz lange mit den Schweizern unterwegs, war dann 1 Jahr mit den Ukrainern unterwegs und jetzt letztes Jahr mit den Tschechen. Genau.
Okay, aber wie fühlt sich das dann für dich an? Ist es trotzdem ein schönes Gefühl für dich, wenn du weißt, okay, du bist jetzt zwar die Einzige, die es in Deutschland auf Profiniveau macht, aber dass du den, ich nenne es jetzt mal Traum, trotzdem leben kannst?
Also natürlich ist es auch was nicht immer einfach ist. Da sind teilweise Sprachbarrieren, da sind natürlich Kulturunterschiede und es kommt immer ein bisschen drauf an, wie das Team das möchte, aber jetzt zum Beispiel mit den Tschechen war ich auch nie in der gleichen Unterkunft, sondern wir waren immer getrennt. Das heißt, ich war eigentlich den gesamten Winter alleine und auf mich gestellt. Ich wurde an der Schanze betreut, aber sonst war ich alleine, bin ich gereist und war alleine auch immer vor Ort. Was nicht nur schlecht ist, ich hatte dann Zeit, ich hatte nämlich den gesamten Winter keinerlei Physio. Das heißt, ich habe mir eine Recovery-Routine entwickeln müssen, die ging jeden Tag 4 Stunden. Damit ich einigermaßen überhaupt durch den Winter komme, weil eben die Sprünge sind halt, wir kommen da halt aus 12 bis 15 Meter runter. Das wirkt halt einfach Kräfte, die kann man sich so nicht vorstellen. Das sind ungefähr 14 G, die da wirken. Und dementsprechend hat es auch Auswirkungen auf den Körper und der muss dann auch regenerieren. Aber ja, es ist alles Fluch und Segen zugleich. Aber ich bin in dem Sport und es ist klar für mich, dass es keine andere Option gibt, als eben mit anderen Teams zu kooperieren, weil es kommt nichts nach. Weil woher soll es kommen ohne jegliches System, ohne jegliche Unterstützung, wenn nicht mal eine Athletin unterstützt wird, die schon absolut in der Weltspitze ist. Dementsprechend ist es einfach die Situation, die ich vorfinde und wenn ich sage, okay, ich möchte den Sport machen, ist das halt einfach ein Preis, den ich zahlen muss. Mhm.
War das dir aber schon bewusst, als du angefangen hast, dass das eigentlich der einzige Weg ist, wenn ich das wirklich professionell und auch erfolgreich machen möchte?
Ja, absolut. Also die andere Option, die es gäbe und die für mich sehr, sehr stimmig wäre, aber einfach nicht umsetzbar ist, dass ich immer mit dem Papa unterwegs bin. Wir haben ja jetzt auch die Olympischen Spiele gemeinsam gemacht und haben den gesamten letzten Sommer zusammen trainiert. Es ist immer so, wenn ich zu Hause bin, findet sehr viel Training mit ihm statt. Also das gesamte Heimtraining ist mit ihm. Aber dass ich mit ihm so viel und intensiv auf der Schanze trainiert habe, war die vergangenen Jahre nicht so. Das wäre aber die Idealsituation für mich. Also das wäre das, wo ich sagen würde, okay, cool, da könnte ich mein gesamtes Potenzial ausschöpfen. Wir liebäugeln, dass das vielleicht irgendwann der Fall sein wird. Aber das ist eben gerade noch aus beruflichen Gründen nicht machbar, weil der Papa auch noch eine Ballettschule hat und finanziell auch einfach nicht stemmbar.
Rein auch aus Interesse, an 365 Tagen im Jahr, wie viel bist du davon eigentlich zu Hause?
Ich bin circa 20% meiner Zeit zu Hause, habe ich mal so grob überschlagen, und 80% unterwegs.
Crazy. Das ist ja dann wahrscheinlich auch voll das geile Feeling, immer wieder nach Hause zu kommen, weil es ja dann wirklich was ultra Besonderes auch für dich ist.
Absolut. Ich wohne auch tatsächlich noch bei meinen Eltern. Viele, die 26 sind, tun das ja nicht mehr, aber es ist tatsächlich für mich immer voll der Schatz, nach Hause kommen zu dürfen. Mhm. Und ich schätze das wirklich sehr. Ich glaube, das kommt daher, dass ich einfach auch schon so früh immer gehen musste, mhm, und dementsprechend dann relativ schnell gecheckt habe, okay, zu Hause ist es eigentlich gar nicht so übel. Und eben dann schon früher, ich bin ein sehr familienverbundener Mensch, dementsprechend sind die ganzen Reisen auch im Winter für mich nicht immer das Einfachste, sage ich mal. Und ich gehe nicht gerne, aber ich weiß, das gehört halt dazu. Aber ja, ich komme immer sehr gerne zurück und bin auch eben da meinen Eltern und auch meiner Schwester sehr dankbar, dass die mir einfach so einen Safe Space, ja, geben.
Ja, krass. Also runtergerechnet bist du 2 von 12 Monaten zu Hause. Das ist echt krass. Also nicht viel, ne?
Ja. Ja, im Sommer ist eben ein bisschen mehr und im Winter ist dann wirklich, wirklich, ja, wenig.
Da bist du die ganze Zeit on Tour. Ja, krass. Wir wollen noch so ein bisschen auch auf Aerials an sich schauen. Also von außen betrachtet wirkt ja Aerials so ein bisschen wie eine Mischung aus Mutprobe und Spektakel, würde ich mal sagen. Ja, wie würdest du denn selbst erklären, was vielleicht Aerials so im Kern eigentlich ausmacht?
Also wenn wir das von der technischen Seite betrachten, dann fahren wir zwischen 55 und 65 km/h je nach Schanze auf eine Schanze zu. Die ist so groß und so steil, dass die einem vorkommt, als wäre es eine Wand. Und die katapultiert uns dann in die Luft. Das heißt, wir springen nicht ab, so wie viele, viele andere Sportarten, sondern wir positionieren uns sozusagen in die genau richtige Position, dass wenn wir mit der genau richtigen Geschwindigkeit kommen, wir genau die richtige Salto-Rotation bekommen, die wir für den jeweiligen Sprung benötigen. Und dann gibt es eben Einfachsaltos, Zweifachsaltos oder Dreifachsaltos. Für jede Salto-Rotation gibt es dann natürlich eine andere Schanze, weil sonst würde das, was ich gerade ausgeführt habe, nicht funktionieren. Und dann geht es eigentlich darum, wer kann am meisten Saltos mit am meisten Schaum machen. Das wird dann bewertet von 5 Kampfrichtern und multipliziert mit einem Schwierigkeitskoeffizienten und es gibt dann deine Endpunktzahlen.
Aber wenn du jetzt dann in so ein Rennen reingehst, weißt du da schon davor, wie viel Saltos du machst, oder kommt es eher intuitiv?
Nee, also da geht gar nichts intuitiv. Wir müssen das auch ansagen davor.
Okay.
Also die Kampfrichter müssen wissen, was wir für einen Sprung machen. Wenn du den dann nicht machst, dann bekommst du eine 0-0-Aufwertung, also keine Punkte. Und dementsprechend ist das ja immer sehr viel Planung auch, dass das bedarf. Also wir müssen auch schon am Tag davor eigentlich angeben, was wir für einen Sprung machen. Wir können es dann am Tag selber nochmal ändern. Aber so der grobe Plan, auch einfach im Rahmen der Möglichkeiten, steht eigentlich immer.
Mhm. Aber man kann schon sagen, dass dann Präzision bei euch auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, oder?
Absolut. Also eigentlich, wenn man so will, sind wir Turmspringen, nur mit, dass wir halt mit sehr viel Geschwindigkeit anfahren und halt Ski an den Beinen haben. Aber ja, Detailarbeit und eben Präzision, es geht wirklich darum, wer sieht am elegantesten und am leichtesten, ja, in der Luft aus und wer sieht auch am leichtesten bei der Landung aus, wer steht am schnellsten auf, wer beugt am wenigsten so ungefähr seine Knie. Mhm. Das gibt dann eben bessere Wertungsnoten.
Also das ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich muss sagen, also wenn ich immer Aerials geschaut habe, jetzt zum Beispiel auch bei Olympia, da habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, das ist doch gar nicht aerodynamisch, was ihr macht. Also gerade durch die Skier, die ihr ja noch mit dabei habt, sage ich mal, ist es dann nicht viel, viel schwerer, überhaupt so einen Salto auszuführen, wenn man dann noch den Widerstand von den Skiern mit dabei hat?
Absolut, also sowohl Salto und dann aber natürlich auch die Schraubenrotation. Also je mehr Schraubenrotation, desto schwieriger wird es natürlich. Und wenn du natürlich mehr Masse, wenn die Masse ja weiter weg von deinem Körper ist, ja, dann ist es viel schwieriger, die Schraube auszulösen. Deswegen ist es auch so ein währender Kampf, sage ich mal, die Ski immer leichter hinzubekommen, auch die Bindung immer leichter hinzubekommen und da dann eben noch ein paar Prozentpunkte, ja, einfach zu sparen.
Das heißt, es ist so ein bisschen auch wie beim Skispringen oder beim Rodeln, also der Kampf ums Material. Oder hat jeder
Ja,
dasselbe
schon der
Material?
Kampf ums Material, aber es gibt eigentlich nur zwei Skimarken, die für uns Ski herstellen. Das ist einmal Oxis, eine Firma in der Schweiz, und Kestle. Eigentlich war ganz lange Oxis dominant, jetzt ist Kestle so ein bisschen gekommen und macht ganz viel bei uns im Sport. Aber ja, da wird schon ein bisschen getüftelt.
Ja, aber was ist jetzt das Besondere an euren Skiern?
Unsere Ski sind eben auf der einen Seite extrem leicht, kaum tailliert, also eigentlich wirklich gerade
Ja.
Linien. Nur 1,50 lang, das ist jetzt für mich als 1,60 Personen nicht wirklich krass, aber die 1,70 und 1,80 Leute haben eigentlich auch 1,50 Ski. Das hat eben gerade mit der Aerodynamik zu
Ja.
tun. Und eben die sind, also wir brechen auch die Kanten. Also wir versuchen eigentlich sozusagen so wenig Kante wie möglich zu haben, weil eigentlich müssen wir ja nur geradeaus fahren,
Ja.
außer beim Bremsen. Gerade so die Chinesen, die oft nicht gut Skifahren können und dann irgendwie neuen Ski haben und die haben irgendwie noch eine scharfe Kante. Da sieht man die interessantesten Dinge. Aber genau, also mit dem Ski, mit dem wir springen, macht es absolut gar keinen Spaß, Ski zu fahren.
Also eine Abfahrt wäre nicht möglich. Oder ein
Es ist
Slalom.
möglich, aber es macht halt keinen Bock.
Ja, okay. Ja. Das heißt aber,
Ich
meine
mache es aber
Frage.
trotzdem aus trainingstechnischen Aspekten immer mal wieder.
Und was würdest du sagen, was unterscheidet eure Disziplin jetzt gerade besonders von anderen Freestyle-Formaten?
Bei den anderen Freestyle-Formaten geht es ja ganz viel um Style. Die sind ganz viel aus der Achse. Bei uns ist ja alles in der Achse und wir lösen die Schrauben alles eigentlich mit unseren Armen aus. Beim Freeski geht ganz viel aus der Hüfte oder einfach aus dem Schwung, den die mitnehmen. Das passiert bei uns 0,0%, weil wir gehen ja sozusagen, wenn du so willst, mit null aus der Schanze raus. Klar tun wir, wenn wir jetzt ein Full-In haben, also eine Schraube im ersten Salto direkt oder auch eine Doppelschraube im ersten Salto, dann passiert ganz schnell nach dem Absprung etwas mit unseren Armen. Aber rein theoretisch soll es eben wirklich nur aus den Armen kommen. Und bei den Freeskiern kommt es eben ganz viel aus dem Körper. Und eben, ich würde sagen, wir sind sehr viel präziser. Also eben bei denen geht es ja wirklich, jeder kann eigentlich tun und lassen, was er will. Er macht halt irgendwie da mal einen Trick und da mal einen Trick. Und wir sind eine alte Freestyle-Disziplin, also eher klassisch. Aber ja, also ich finde unsere Disziplin oder meine Disziplin wunderschön, sehr ästhetisch.
Das können wir auf jeden Fall bestätigen. Wir würden jetzt gerne mal ein bisschen über deinen Trainingsaufwand nochmal sprechen. Da haben wir ja vorher schon kurz drüber gesprochen, wie du das Pensum so ein bisschen handelst. Im Endeffekt, du hast ja immer nur einen ganz, ganz kurzen Wettkampfmoment. Und ich glaube, viele wissen nicht, wie viel Training da wirklich dahinter steckt, bis es mal so weit kommt, dass da der perfekte Sprung dann da rauskommt bei dir. Und wie ist vielleicht erstmal, um so den Einstieg in diesen Block zu schaffen, so der Effekt zwischen Sommertraining, den du ja oder das du ja auf den Wasserschanzen ausübst, als auch das Wintertraining, beziehungsweise die Winterwettkämpfe. Also wie muss man sich da allgemein so ein Trainings- beziehungsweise so ein Wettkampf oder ein Weltcup vorstellen bei dir, wenn man so ein Jahr mal oder 365 Tage mal so Revue passieren lässt?
Ja, also wenn wir über das Trainingspensum sprechen wollen, dann ist eigentlich eben mein ganzes Leben lang oder mein ganzes Leben ist auf diese 2 Sekunden ausgerichtet. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also das fängt an mit Schlaf, Ernährung, Regeneration, wie koordiniere ich meine Termine drumherum etc. Wenn wir jetzt eine Periodisierung übers Jahr hinweg angucken und ich sag mal, bei uns startet eigentlich das Jahr mit der Wasserschanze im Mai. Da sind wir eben dann, fangen wir an auf dem Wasser. Das sind genau die gleichen Schanzen wie im Schnee, nur auf dem Wasser. Das heißt, sie sind ein bisschen höher als im Schnee, weil im Schnee fliegen wir sozusagen die Landung runter. Im Wasser landen wir einfach flach auf dem Wasser. Dort wird auch die Wasseroberfläche aufgelockert, indem Luft hochgepumpt wird, damit wir eben ein bisschen weicher landen. Unsere Ski haben auch vorne und hinten Löcher, weil wir vorhin über Material gesprochen haben, damit das Wasser schneller durchkommt. Und dort fangen wir eben im Mai an. Gleichzeitig passiert natürlich sehr, sehr viel Krafttraining. Das Sommertraining ist für uns enorm wichtig, weil wir minimal mehr Umfänge fahren können als im Winter. Das heißt, eben im Sommer kann ich so zwischen 10 und 15 Sprüngen machen, was wirklich enorm viel ist im internationalen Vergleich. Im Winter sind wir eher bei 10 Sprüngen, weil einfach mehr der Körper nicht handeln kann. Und dann eben ist morgens Warm-up. Dann mache ich meine erste Session auf der Schanze. Dann tue ich meistens danach direkt ein bisschen dehnen, damit die zweite Session ein bisschen angenehmer wird. Hab Mittagspause, esse was. Dann kommt wieder ein Warm-up. Ich gehe das zweite Mal auf die Schanze. Und danach kommt dann eben noch Trampolin, manchmal mit Bungee, also wie auf dem Jahrmarkt, wie man das kennt, wo man so hochgezogen wird. Einfach ein bisschen höher und ein bisschen professioneller bei uns. Also wir kommen da auch an die 10, 15 Meter hoch, was natürlich enorm hilft, um Sprünge erstmal dort drin zu lernen, bevor wir ins Wasser gehen. Weil bei uns gibt es ja auch nicht so viele Zwischenstufen. Also du kannst nicht großartig viele Vorübungen machen, sondern irgendwann kommt Tag X und wenn du einen neuen Sprung lernen willst und du fühlst dich dann an dem Tag gut und der Trainer hat auch ein gutes Gefühl, dann ist einfach halt irgendwann die Stunde gekommen, wo es halt darum geht. Und nach der zweiten Wassersession, dann eben Bungee und dann kommt noch Krafttraining hinten ran. Ich versuche einen Tag in der Woche Pause zu machen. Klappt manchmal, manchmal ist es aber auch einfach nur ein Light-Trainingstag. Und dann ist es ein bisschen athletenabhängig. Manche wollen echt eine längere Pause zwischen Sommer und Winter, wo sie einfach nochmal echt im Kraft enorm Gas geben können. Also manche nehmen sich da echt fast an die 2 Monate Zeit. Ich bin ein Mensch, der eigentlich gerne schnell vom Wasser auf den Schnee geht. Das hat jetzt zum Beispiel letztes Jahr bedeutet, ich war am 4. November, glaube ich, das letzte Mal auf dem Wasser und am 7. November bin ich nach Finnland geflogen für die ersten Schneetrainings. Aber im November ist dann natürlich schon auch kalt auf der Wasserschanze, da müssen wir uns nichts vormachen, der Pool ist nicht beheizt. Ich habe einfach einen Neopren an, ich habe keinen Trockenanzug. Und ja, da friert man dann echt auch richtig. Also am Ende des Tages im November hatten wir irgendwie, glaube 6 Grad Außentemperatur und 8 Grad Wassertemperatur. Also das ist echt gar nicht mehr so geil. Aber was tut man nicht alles in so einer Olympiasaison? Und dann geht es bei uns in Finnland los, wo dann eben so ein Trainingstag so aussieht, dass wir je nachdem, in welcher Trainingsgruppe wir sind, eben Warm-up machen. Ach ja, genau, im Sommer, ich studiere auch noch. Also abends, wenn ich dann nach Hause komme, dann geht es ans Studium. Im Winter dann genau gleich, aber im Winter mache ich meistens ein bisschen weniger Studium, weil einfach die mentale Herausforderung noch mal höher ist als im Sommer, plus die Reisezeiten einfach noch mal höhere Ausmaße annehmen. Dementsprechend passe ich da ein bisschen das Studium an. Aber im Winter ist es eigentlich auch so, dass wir Warm-up haben und dann eben rausgehen und dann ist so, wie ich vorhin beschrieben habe, zwischen einer halben Stunde oder 2 Stunden Vorbereitung, bis die Schanzen ready sind. Dann machen wir einen Speedcheck, das heißt, wo wir die Geschwindigkeit messen, aber noch nicht springen. Weil bei uns geht es ja ganz viel eben darum, dass wir schon, ich sag mal, plus minus ein halbes kmh uns eigentlich treffen sollten. Manchmal gelingt es nicht, natürlich mit dem Wind. Da gibt es eben auch dann Abweichungen, die dann auch teilweise echt gefährlich werden. Aber that's life. Und dann machen wir da unser Training. Je nachdem, in welcher Trainingsphase wir gerade sind, dauert es ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Dann nach dem Training eben auch wieder Landung auflockern. Und dann esse ich eigentlich meistens immer direkt was, damit ich einfach meine Kohlenhydrat- und Proteinspeicher auffüllen kann, soweit es möglich ist. Und dann ist eben mittags Physio, wenn man eine Physio hat, sowie Videobesprechung. Also die Sprünge von uns werden immer gefilmt, damit wir auch eben genau gucken können in Slow-Mo, woran müssen wir noch arbeiten und was ist gut. Und dann Klar, Mentaltraining, Visualisierungen, Recovery. Eben, ich habe ja gesagt, letztes Jahr war mein Recovery-Programm 4 Stunden lang. Das heißt, da war es dann auch relativ schnell immer Abend. Und dann geht es entweder ins Studium oder ins Bett.
Klingt auf jeden Fall nach einem heftigen Pensum. Und wann kommen da jetzt noch so Elemente wie Trampolinen oder Ballett mit dazu bei dir?
Also im Sommer eben, stimmt, darüber habe ich ja ganz vergessen. Also im Sommer, immer wenn ich zu Hause bin oder auch im Winter, wenn ich zu Hause bin, bin ich jeden Tag im Ballett. Eben einfach, weil es so einfach ist. Ich muss 2 Treppen runterlaufen und dann stehe ich im Ballettsaal. Und mein Papa ist mein Ballettlehrer, der genau weiß, was ich für Baustellen gerade noch habe im anderweitigen Training. Das heißt, es ist enorm gut und sehr, sehr wertvoll. Und im Sommer, beziehungsweise wenn ich zu Hause bin, dann mache ich ja, also Dienstag ist immer Safe Trampolin, auch immer recht spät, von 8 bis 10:30 abends, weil Papa früher nicht Zeit hat, sondern er Ballettstunden hat früher. Aber ich bin eh eine Nachteule, also von dem her ist es nicht so schlimm. Und im Winter, wenn ich unterwegs bin, haben wir oft auch keinen Zugriff auf Trampolin. Mit dem Papa mache ich manchmal so ein bisschen Ballett im Winter auch. Kommt ein bisschen drauf an, was wir gerade für gut und wichtig als gut und wichtig empfinden. Und da vertraue ich einfach auch sehr auf sein Gefühl, weil das in den vergangenen Jahren sehr, sehr richtig lag immer.
Wir haben ja vorhin schon kurz über die Sprünge gesprochen und dass du die auch schon am Tag davor angeben musst. Ist es so, dass du immer die gleichen Sprünge angibst? Ist es so, dass du das manchmal nach Gefühl machst? Vielleicht manche Schanzen liegen dir auch ein bisschen besser als andere? Oder wie läuft das ab?
Absolut. Also wenn man einen neuen Sprung macht, dann macht man das erstens nur bei gutem Wetter und zweitens eigentlich auch bei Anlagen, wo einem eben auch ganz gut liegen. Die Anlagen sind zwar relativ genormt, aber trotzdem gibt es natürlich kleine Abweichungen. Manchmal ist die Anfahrt länger, weil sie weniger steil ist. Manchmal ist sie ein bisschen steiler, dementsprechend kürzer. Genauso ist der Table, also die flache Fläche vor der Schanze, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Dementsprechend kann man auch nicht sagen, okay, ich muss immer mit 55 km/h anfahren. Manchmal zum Beispiel in Kanada ist der Table recht kurz, da reichen 52 km/h. Und jetzt zum Beispiel in Livigno, da war der Table sehr lange, da bin ich mit 59 km/h runtergefahren. Also dementsprechend, da gibt es echt auch Abweichungen.
Wie kann man sich das vorstellen? Weil wir haben es auch gerade so ein bisschen drüber gesprochen im Vorfeld und wir denken so, okay, da ist dann ein Sprung da und da kommt irgendwann vielleicht einfach nur nochmal eine Schraube hinzu. Oder ist es dann trotzdem ein ganz, ganz neuer Sprung mit einem ganz anderen Ablauf, den du dann manchmal vielleicht neu trainierst für eine neue Saison?
Also prinzipiell kann man sich das tatsächlich wie so einen Baukasten vorstellen. Also es gibt einen gestreckten Salto, es gibt einen gehockten Salto, es gibt einen gebückten Salto. Bei uns läuft ja alles nur rückwärts, weil vorwärts ab 2 Saltos vorwärts sieht man nichts mehr und es ist einfach sehr, sehr schwierig zu landen. Es macht einfach keinen Sinn, es würde zu wenig, also früher wurde das gesprungen, aber es würde zu wenig einfach Reward geben für das, dass man eben dieses Risiko auf sich nimmt. Dementsprechend alles rückwärts. Und dann gibt es eben 1 Schraube, 2 Schrauben und 3 Schrauben. Und jetzt kannst du im Prinzip dir die Sachen so zusammenstellen, wie du willst, eben in 1 Salto, in 2 Saltos und in 3 Saltos. So sind auch eben die Namensbezeichnungen. Also für Außenstehende sind die manchmal ein bisschen komplex, aber wenn man das einmal erklärt hat, ein gestrecktes Salto heißt Lay, mit 1 Schraube heißt Full, mit 2 Schrauben heißt Double Full, mit 3 Schrauben heißt Triple Full. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Saltos mache, der erste gestreckt, der zweite geschraubt, dann heißt es Lay Full. Wenn ich jetzt 2 Saltos mache, im ersten Salto 2 Schrauben, im zweiten Salto 1 Schraube, was eben jetzt mein neuer Sprung ist, dann heißt es Double Full Full. Und dementsprechend, ja, in der Theorie ist das wie ein Baukasten. Aber die einzelnen Sprünge, wenn man die dann neu macht, fühlen die sich natürlich immer anders an. Also erstens, die Armbewegungen werden dann anders. Zweitens, du siehst was anderes in der Luft. Es fühlt sich natürlich drittens auch ganz anders an. Und die Reaktionen, also wie man, weil wir machen ja auch noch verschiedene Ranges. Also wenn wir viel Rotation haben, dann mache ich mit meinen Armen und mit meinem Körper was anderes, wie wenn ich wenig Rotation habe. Weil sonst würde ich ja jedes Mal entweder flach auf dem Rücken landen oder flach auf dem Bauch. Ich brauche ja auch in der Luft, wenn eben die Geschwindigkeit nicht ganz stimmt oder ich einen schlechten Absprung mache oder so, das gibt's alles, brauche ich ja trotzdem Optionen, um nicht zu sterben. Also krass ausgedrückt. Und das ist ja dann auch was, deswegen ist auch das Athleten-Trainer-Vertrauen für uns enorm wichtig. Unser Trainer, mein Trainer, ruft mir ja eben auch in der Luft Kommandos zu, ganz plakativ ausgedrückt. Und ich tue das dann eben in diesen 2 Sekunden abgleichen mit meinem Gefühl und was ich sehe und entscheide dann, will ich das machen, was der sagt, oder mache ich das nicht.
Krass.
Und das manchmal hat er halt, also er hat meistens recht, manchmal hat er auch nicht recht. Klar, jeder Mensch scheitert auch. Aber manchmal denkst du dann, nein, ich bin schon gut. Und dann macht's Batsch und landest halt auf dem Bauch oder so.
Ich finde, du bist das perfekte Beispiel dafür, was im Leben in 2 Sekunden alles passieren kann. Das ist unglaublich. Ja, das ist
so
echt crazy.
So viel kann man vom Arius lernen.
Ja. Super spannend auch, dir zuzuhören. Aber ich finde es auch super spannend, wenn wir jetzt nochmal drauf zurückkommen, dass du ja so ein bisschen auch, ja, was heißt ein bisschen, du bist die einzige deutsche Athletin auf diesem Niveau aktuell. Und ich würde sagen, das ist ja auch eine besondere Rolle, die du dann einnimmst. Und so eine besondere Rolle bringt dann auch wieder Erwartungen mit sich. Nimmst du da, ja, Unverantwortung, genau. Aber nimmst du da auch einen besonderen Druck wahr? Oder verspürst du da Druck? Oder gehst du da voll locker rein?
Also natürlich habe ich Druck. Wir wären nicht im Leistungssport, wenn man keinen Druck verspüren würde. Oft werde ich gefragt, wie gehst du dann mit dem Druck um? Da gibt es natürlich unterschiedliche Strategien. Eine große, ob man das als Strategie nennen will oder was anderes, ist eben mein Glaube. Aber natürlich gibt es da Druck und natürlich will ich abliefern. Und das ist halt was, wenn du halt ein Team hast von irgendwie 6 Leuten, pro Geschlecht, und einer verkackt, dann hast du immer noch 5 andere, die die Ehre an dem Tag für die anderen retten können. Und bei mir ist halt, entweder ich brilliere oder ich brilliere halt nicht. Und dann ist eigentlich auch schon alles geschwätzt.
Und ja, das sehen dann im schlimmsten oder im besten Fall 80 Millionen Deutsche, ne?
Ja, genau. Ja. Dann ist es hoffentlich ein Tag, wo die 80 Millionen zugucken, wo ich brilliere. Ich habe recht Glück, dass ich ziemlich wettkampfstark bin. Das war auch irgendwie schon immer so, schon als Kind, also mein Papa, und ich kann mich da auch an ein paar Situationen erinnern, wo ich dann irgendwie den größeren Jungs was zeigen wollte und sowas von over the top von meinen Möglichkeiten abgeliefert habe, dass es eigentlich so ungefähr nicht möglich gewesen ist, wie das war. Aber der Körper, und das ist eben dann auch wieder die Faszination, der Körper ist echt so viel mehr fähig, als wir ihm zutrauen. Und in diesem Zuge eben auch der Geist. Also das ist ja immer ein Konstrukt.
Du bezeichnest dich ja auch so ein bisschen als Ein-Frau-Unternehmen. Das möchte ich jetzt nicht nur aufs Sportliche beziehen, sondern ja so ein bisschen auch aufs Organisatorische, aufs Finanzielle. Wie schwierig ist es denn für dich auch, gerade jetzt finanziell deinen Sport, deine 365 Tage im Jahr zu stemmen?
Da sind wir jetzt wieder bei der außergewöhnlichen Situation, dass eben auf der einen Seite bin ich die einzige Deutsche und jetzt muss ich mich aber auch eben als einzige Deutsche noch komplett selbst finanzieren. Das heißt, die Saison, die bei mir so ja um die 70.000 kostet, muss auch erstmal reinkommen.
70.000?
Wow. Es kommt immer ein bisschen drauf an, eben je nachdem, mit welchem Team man kooperiert. Die einen Länder sind ein bisschen teurer, die anderen sind ein bisschen bezahlbarer. Und natürlich auch eben, wie teuer sind die Flugpreise, wie teuer sind die Hotelpreise, kenne ich vielleicht irgendjemanden privat, wo ich unterkommen kann oder nicht.
Aber das musst du alles selber auch buchen und bezahlen, oder?
Genau, das ist so das Ding. Also Sponsorenakquise und Betreuung mache ich komplett selbst, plus Reiseplanung und Organisation muss ich auch alles selbst machen. Bei allen anderen normalen Leistungssportlern, sage ich jetzt mal, sind das alles Dinge, die der Verband übernimmt, beziehungsweise das Trainerteam. Aber dadurch, dass mein Verband mich nicht unterstützt, also der DSV, und mein Trainerteam eben entweder mein Papa ist oder halt andere Länder, die ja von wo ganz anders reisen, fällt das halt für mich komplett weg und ich muss das alles selbst machen. Und das ist natürlich Zeit und dementsprechend auch Energie, die halt woanders fehlt. Und ja, da wäre es manchmal sehr viel einfacher, da irgendwie ein bisschen ein größeres Supportsystem im Rücken zu wissen.
Also ich weiß jetzt nicht, ob du darüber reden willst oder ob du darüber reden kannst, aber warum kriegst du keinen Support vom DSV?
Am Anfang, als ich angefangen habe und die dann sozusagen ja mitbekommen haben, okay, da gibt es jetzt irgendeine, die wieder Aerials macht, das haben die natürlich auch nicht kommen sehen, war das Ding, dass sie gesagt haben, sie unterstützen mich, wenn ich erfolgreich bin. Und dann habe ich ja 2020 mein erstes Weltcup-Podest geschafft und damit so den Sprung in die Weltspitze nach einer längeren Verletzungspause. War auch eine sehr verrückte Geschichte. Und dann haben sie ihr Argument geändert in, sie unterstützen mich nicht, weil es nach mir keinen Nachwuchs gibt und dementsprechend kein Team. Und das ist aber natürlich eben komplett klar und das ist so eine Katze beißt sich in den Schwanz-Situation, weil ohne Unterstützung, ohne System, ohne jegliche Trainer, wo soll der Nachwuchs herkommen? Also eben so wie meine Eltern das gemacht haben, so viel Geld in mich zu pumpen. Also klar, es gibt Menschen, die haben so viel Geld, sie wissen nicht mehr wohin. Dann kann das nochmal funktionieren, aber dann muss natürlich das Kind auch erstens Potenzial mitbringen und zweitens das auch wollen, was dann in dieser Kombination, glaube ich, auch eher schwer für zu finden ist. Aber eben, dass meine Eltern da so viel in mich investiert haben, zu eben einem Zeitpunkt, wo du noch nicht weißt, packe ich das mental oder verletze ich mich schwer und dann ist alles zu Ende oder whatever. Das ist einfach sehr außergewöhnlich, ja.
Ja, krass. Aber ich weiß nicht, also hast du da jetzt schon auch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was man denn auch ändern könnte? Beziehungsweise gibt es denn die Möglichkeit, auch so ein bisschen was an den Strukturen zu ändern, gerade jetzt Richtung Leistungssport? Oder ist es, sage ich mal, komplett aussichtslos und du musst dich einfach nur auf dich selbst fokussieren? Es ist ja wahrscheinlich auch voll schön, wenn man so als Athletin oder als Profiathletin weiß, dass es auch jemanden gibt, der zu einem aufschaut. Und das gibt es ja in deinem Fall nicht.
Das gibt es bei mir halt nicht in der Disziplin, das gibt es bei mir halt nur disziplinübergreifend. Ich bin auch öfter, werde ich von Schulen eingeladen, wo ich Vorträge machen darf oder auch teilweise irgendwie Trampolin springen darf und denen ein bisschen was zeigen darf, was da so abgeht und einfach von meinem Weg erzählen darf und motivieren und inspirieren. Ich glaube, Leistungssport ist was ganz Tolles für die Gesellschaft und wir nutzen das teilweise zu wenig. Ich glaube, da gibt es ein Potenzial, das wir noch ausschöpfen könnten. Aber natürlich macht mich das traurig zu wissen, okay, wenn ich aufhöre, dann ist da nichts mehr. Dann ist der Sport einfach wieder tot. Und ich selber kann aber zumindest in der jetzigen Situation nichts machen, weil, also eben, ich habe eine 40-Stunden-Trainingswoche, da kommen da noch 15 bis 20 Stunden Reisezeit dazu. Dann ist da noch nichts organisiert, da ist noch nichts finanziert. Ich habe noch nicht studiert. Also, wie soll ich es stemmen? Es geht nicht. Ich habe halt auch 24 Stunden, so wie jeder andere.
Schon ein brutales Pensum, wenn man das hört. Und auf der anderen Seite natürlich auch brutal schade, dass da mittlerweile selbst nach 2 Olympiateilnahmen und vielen tollen Ergebnissen im Weltcup immer noch nichts quasi vom Verband kommt. Bedeutet es für dich vielleicht auch insgesamt, dass Erfolg anders definiert ist, wie jetzt vielleicht für andere Personen? Weil ich denke, allein schon so eine Top-10-Weltcup-Platzierung oder eine Olympiateilnahme ist ja für dich noch viel, viel höher zu ranken, wie jetzt für jemand, der die komplette Unterstützung hat.
Also natürlich geht es am Ende des Tages um Medaillen. Überall geht es um Medaillen und es geht darum, was steht am Ende des Tages auf dem Blatt. Da nehme ich mich nicht aus. Aber natürlich eben, wenn ich so eben gerade 2020 da bei meinem ersten Weltcup-Podest, da erinnere ich mich sehr gerne zurück, das war einfach so enorm, weil das eben seit 23 Jahren das erste Podest war wieder für Deutschland und die Geschichte an sich war einfach auch krass. Das war mein erstes Finale, in dem ich stand, mein erstes Superfinale, in dem ich stand und es war das erste Mal, dass ich ein Weltcup-Podest gemacht habe und ich glaube, es gab es auch tatsächlich davor noch nie. Also es war wirklich eine sehr außergewöhnliche Geschichte und da eben auch zu wissen gleichzeitig, und das erfüllt mich dann schon mit enormem Stolz, okay, das ist jetzt irgendwie ein Lebensziel, das du erreicht hast. Das ist auf jeden Fall sehr besonders und zu wissen auch eben, vor allem ich habe das gemacht, natürlich meine Familie auf jeden Fall an erster Stelle direkt nach mir, aber ich habe das gemacht, Gott hat das ermöglicht. Und das ist natürlich dann schon sehr schön. Also ich meine, in Milano Cortina, in Livigno waren wir ja, ich war die einzige Europäerin, die im Finale stand, was ja auch schon ein ziemliches Ausrufezeichen setzt, wenn man sich denkt eben, was habe ich für Ressourcen zur Verfügung und was haben andere Länder zur Verfügung. Also die Chinesen haben so eine Aerials-Armee bei sich zu Hause stehen, das ist gar nicht mehr witzig, wirklich. Das sind Leute, von denen hast du noch nie gehört, von irgendwas, von irgendwoher. Und die kommen in den Weltcup und gewinnen. Und also das hast du in keiner anderen Nation, weil das einfach gefühlt auch nicht möglich ist, aber die kriegen das hin, weil die einfach zu Hause tausende Leute haben und dann halt auch natürlich sehr, und das ist die Kehrseite der Geschichte, natürlich sehr schnell auch austauschen können. Aber eben, die haben halt die Mittel und die investieren eben halt auch das, dass sie das halt möglich machen können. Und die sind dann halt bei Weltcups, haben die halt immer mehr Betreuer als Athleten. Also das sind meistens 12 Athleten und dann sind da halt irgendwie 20 Betreuer dabei. Und ich muss gucken, dass ich, also eben wenn ich mit meinem Papa, also mit meinem Papa einen Weltcup habe ich ja noch nie gemacht, aber eben, dass ich jetzt die Olympischen Spiele mit ihm machen durfte, das war enorm, war aber auch ein totaler Kampf, dass er überhaupt akkreditiert wird. Also das sind halt so, da reden wir wirklich über andere Voraussetzungen und dann können wir natürlich diskutieren, ist das fairer Sport?
Klar. Wenn wir jetzt schon über die Olympischen Spiele sprechen, das ist ja ein ganz eigener Kosmos. Hast du da, oder wie sind so deine Erfahrungen aus den Olympischen Spielen geworden? Ist es da für dich auch manchmal, dass du so denkst, wenn du andere Nationen siehst, puh, ja, es wäre schon schön, wenn das in Deutschland auch so wäre, aber gleichzeitig bist du wahrscheinlich auch brutal stolz auf deine Leistung, dass du es dahin gebracht hast. Wahrscheinlich auch ein bisschen so ein Zwiespalt immer bei dir, so von den Gefühlen her, oder?
Ja, absolut. Also eben, es ist Fluch und Segen zugleich. Und natürlich wünsche ich mir sehr oft, dass ich die Voraussetzungen hätte, wie eben andere Nationen vorfinden. Gleichzeitig eben, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, haben die ganzen Situationen mich auch zu dem Menschen geformt, der ich bin. Und es gibt ja auch ein Leben nach dem Sport. Ich kann den nicht machen, bis ich sterbe. Also außer ich sterbe bald, was man natürlich nicht hofft. Aber das sind eben Situationen, die mich so geprägt haben, dass es mich sicher auch nach dem Sport noch irgendwie mir irgendwie helfen wird.
Ja.
Aber eben so vor allem Situationen, wo ich halt merke, okay, da leidet jetzt mein Training drunter oder da leidet jetzt meine Regeneration drunter. Und so dieses, okay, ich hätte mehr Potenzial, aber ich kann es einfach nicht mal wegen mir nicht ausschöpfen, sondern wegen den Umständen. Und das ist schon was, was auch müde macht. Also dieses ständige Kämpfen und könnt ihr nicht und dann läuft da ein Sponsorenvertrag aus und jetzt und dann läuft es wirtschaftlich nicht so gut bei der Firma und oh ja, wie mache ich das jetzt? Wo halt dann andere Sportler dann natürlich weniger Verdienst haben und das ist auch scheiße, gar keine Frage. Aber die haben dann oft auch trotzdem noch eine Sportförderstelle und sind auf jeden Fall gesichert mit den ganzen Ausgaben, die halt dann einfach die Verbände tragen.
Werbung. Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sportstartup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns, eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch, hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende. Und insgesamt jetzt so diese Olympia-Momente, was ist da so bei dir besonders hängen geblieben? Du hast ja jetzt schon Peking und jetzt Livigno mitgemacht. Wie ist so dein Resümee?
Also Livigno war enorm für mich. Also es war eine positive Erfahrung von vorne bis hinten, sehr gesegnete Zeit. Ich bin so durchgetragen worden, meine ganze Familie war eben vor Ort, eben der Papa als Trainer, meine Mama und meine Schwester konnten auch hinfahren. Ich hatte insgesamt, würde ich sagen, also von uns im Sport hatte ich fast die, also von den Frauen hatte ich die beste Fanbase dabei. Wir waren über 20 Leute dann. Und das war echt mega schön. Und ich glaube, das ist auch eben das, dadurch, dass ich eben weiß, dass ich sonst nicht so viel Support habe. Aber da dann zu wissen, okay, die Leute kommen den Weg nach Italien und damit sie sich das eben angucken können. Die Italiener hatten ja auch ein bisschen einen Schlag ab im Sinne von, wie teuer die das alles gemacht haben. Also das war echt ein teures Vergnügen. Aber zu wissen, dass da echt die ganzen Leute eben das Geld investiert haben, um mich zu sehen und um mich live da zu sehen. Und olympische Luft schmeckt anders, also riecht anders. Das merkt man einfach im Prinzip. Da, wo ich ausgestiegen bin in Livigno, das ist eine andere Atmosphäre. Und dann natürlich shiftet die Atmosphäre nochmal enorm am Wettkampftag selber. Also die Emotionen, die man bei den Olympischen Spielen erlebt, jetzt vor allem in Italien, Peking war für mich mehr so ein Fiebertraum, gerade durch eine gewisse Corona-Geschichte. Aber jetzt gerade Italien, das auch wahrnehmen zu können und genießen zu können, die Emotionen, die kann nichts anderes erschaffen. Die kann nur, also glaube ich wirklich, die kann nur der Leistungssport erschaffen. Und eben die Olympischen Spiele sind halt dann doch nochmal was anderes als die Weltcups.
Aber wie blickst du jetzt persönlich auch auf die Zukunft? Also hast du dir jetzt noch große Ziele gesetzt? Ist zum Beispiel auch jetzt Olympia in Frankreich in 4 Jahren ein Ziel für dich? Gibt es da noch was so auf deiner Bucketliste abgehakt werden soll oder werden muss?
Also die Bucketlist habe ich tatsächlich über den Haufen geworfen, seit ich so mit Gott unterwegs bin. Okay. Einfach, weil er mir meine Bucketlist schreibt und ich nicht mehr selber. Aber ich habe immer gesagt, ich will bis 2030 machen, also noch einen Zyklus. Dann bin ich auch 30, ich bin 00-Jahrgang. Plus eben Frankreich wäre halt schon geil, auch wieder recht nahe. Es wird sich zeigen. Ich bin jetzt gerade mit meinen ganzen Sponsoren im Austausch, wie es aussieht, ob die weiterhin im Boot bleiben möchten, ob die weiterhin mit mir den Weg gehen möchten. Und dann müssen wir noch einige Sachen eben wieder mit dieser Kooperation klären. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wo Gott mich hinstellt. Aber also wenn es nach mir gehen würde, hätte ich auf jeden Fall noch mal Bock, ja.
Aber denkt man da schon so ein bisschen an die Karriere nach der Karriere oder bleibt man jetzt voll fokussiert am Sport?
Also in dem Moment, wo du noch im Sport bleibst, musst du voll fokussiert am Sport bleiben, weil sonst kannst du es auch lassen. Aha. Also es mag Sportarten geben, wo das funktioniert, aber ich glaube, ich bin in einer Sportart, wo das nicht funktioniert, einfach weil der Trainingsaufwand drumherum so enorm ist, damit es einigermaßen sicher bleibt. Also natürlich sind wir trotzdem eine risikoreiche Sportart, aber wir müssen einfach sehr viel Zeit im Gym verbringen. Wir müssen sehr viel Zeit auf dem Trampolin verbringen. Ich in meinem Fall im Ballett. Wir müssen viel auf der Wasserschanze sein, weil sonst ist es einfach nicht stemmbar und dein Körper kann es halt dann einfach nicht machen. Dementsprechend in dem Moment, wo du im Sport bist, musst du es zu 100% machen. Aber eben für mich war direkt nach dem Abi auch schon wichtig zu gucken, okay, Sport kann auch schnell vorbei sein. Ich kann mich morgen so schwer verletzen, dass ich nie wieder eben Aerials machen kann. Und dann war es für mich eben wichtig, auch irgendwie mir ein zweites Standbein aufzubauen. Ich werde eben offensichtlich mit diesem Sport auch nicht so reich, als dass ich dann danach nicht mehr arbeiten müsste. Dementsprechend habe ich dann direkt angefangen, Gesundheitsmanagement zu studieren. Habe dafür auch relativ lange gebraucht. Warum, war jetzt, glaube ich, in den letzten Minuten schon ersichtlich und mache jetzt meinen Master in General Management, alles in Kooperation eben mit meinem Sponsor Interstuhl, der das finanziert und mich aber auch sponsert. Cool. Und bei dem arbeite ich auch noch ein bisschen, also
Win-win.
Es wird nicht langweilig.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Jetzt vielleicht noch eine Frage, gibt es eigentlich auch eine Versicherung, die sagt, wir nehmen dich als Aerials-Athletin?
Ich sag's dir, meine BU-Versicherung ist so teuer. Das ist ganz schlimm. Also, wir haben den Fehler gemacht, die halt zu spät abzuschließen. Also, wir hätten die halt abschließen müssen, bevor ich halt mit dem Ganzen angefangen habe. Aber da ist dann auch das Ding, wann habe ich eigentlich angefangen? Also, meine Eltern hätten die mit 2 oder so abschließen müssen. Und es war halt faktisch einfach nicht der Fall. Und ja, da zahle ich mich jetzt halt dumm und dämlich und ich auch nur auf 1.000 Euro, weil mehr könnte ich sowieso nicht zahlen. Also,
ja, krass. Ja. auch interessant. Aber jetzt hast du so viele Dinge genannt. Also man merkt auf jeden Fall, wie sehr du auf jeden Fall auch für Aerials brennst und dass du den Sport auch in dir trägst und dass du ja auch gerne auf dieser Reise bist oder in dieser Reise dich befindest und auch gerne fliegst und du schwärmst auch von deiner Sportart, aber du hast auch doch einige negative Dinge angesprochen. Deswegen habe ich mich so ein bisschen gefragt, hast du es eigentlich schon mal auch bereut, dass du dich für Aerials entschieden hast?
Nee, bereut habe ich es auf gar keinen Fall. Einfach weil der Sport mich auch so geformt hat und eben gerade dieses, ich habe es schon mehrmals genannt, aber das ist echt was, was mich fasziniert und bewegt, herauszufinden, wie weit mein Körper und Geist gehen kann. Wie weit kann ich ihn herausfordern? Mein Körper, aber eben auch meine Seele und mein Kopf so. Das ist echt was, was mich immer wieder begleitet und natürlich manchmal auch zweifeln lässt. Mhm. Weil Leistungssport ist an ganz, ganz vielen Tagen nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Da gibt es viel Enttäuschung auch und es läuft nicht immer gut und es läuft nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Aber das ist irgendwie auch die Schönheit darin. Also das hört sich jetzt kontrovers an, aber erstens, glaube ich, können wir ganz, ganz viel fürs Leben lernen. Und das ist auch eben was, wo ich glaube, dass eben Gesellschaft und Leistungssport und eben auch Unternehmertum und Leistungssport ganz, ganz viele Parallelen hat und gegenseitig lernen kann. Das ist auch eben das Thema, wo ich viele Vorträge drüber halte, was super spannend ist.
Im Endeffekt kann man zusammenfassen, du bist auf jeden Fall, beziehungsweise du stehst voll hinter deiner Sportart, ne?
Ja, hinter meiner Sportart und auch hinter mir. Also hinter dir, mir, ja. Und was ich geleistet habe. Und dementsprechend eben jetzt seit 2 Jahren auch hinter Gott. Also nee, ich bereue es überhaupt gar nicht. Also ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe. Das ist auch ein Riesenprivileg. Und ich glaube, das darf man sich auch immer wieder, vor allem auch in dunklen Zeiten, bewusst machen. Nicht nur ich mir, sondern insgesamt, was wir hier eigentlich überhaupt für ein privilegiertes Leben führen dürfen.
Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf dich und es war echt voll schön, auch so viel von dir zu hören. Aber wir haben jetzt noch eine letzte Challenge für dich vorbereitet fürs Ende. Und zwar haben wir noch ein paar schnelle Fragen für dich. Das heißt, wir stellen schnelle Fragen, du antwortest mit schnellen Antworten. Bist du bereit? Kann ich loslegen?
Yes.
Okay.
Let's go.
Frage 1. Was ist aus deiner Sicht wichtiger als Talent?
Fleiß.
Wenn du deinen Sport in einem Satz beschreiben müsstest, der hängen bleibt, wie würde er lauten?
Ich mache die Sportart mit den höchsten Sprüngen und den meisten Schrauben im Winter. Oder ich fliege in der ästhetischsten Form, die man sich vorstellen kann.
Auch schön. Das ist auch auf jeden Fall ein sehr schöner Satz. Wann bist du denn, Emma, zuletzt richtig stolz auf dich gewesen, unabhängig vom Ergebnis?
Ich glaube, Stolz ist nicht immer ein guter Begleiter. Also ich versuche eigentlich nicht so stolz zu sein, weil das oft auch so ein okay, also so impliziert, ich bin jetzt irgendwie besser wie du. Und ein ganz großes Grundprinzip ist eben für mich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn ich so stolz auf mich bin und dann aber denke, dass ich besser bin wie der andere, dann weiß ich nicht, ob ich den im gleichen Maß lieben kann. Aber in meinem Leben ist in letzter Zeit echt sehr viel Gutes passiert und ich durfte wunderbare Persönlichkeiten kennenlernen. Und ich bin einfach stolz drauf, den Weg gegangen zu sein, um eben da jetzt rausgekommen zu sein, auch wenn es ja noch nicht dieses Rauskommen ist, aber einfach da angekommen zu sein, dass ich jetzt eben die Möglichkeit bekommen habe, da so inspirierende Menschen kennenlernen zu dürfen.
Und was hat dich der Sport über dich selbst gelehrt?
Alles. Also der Sport fordert einen natürlich in den krassesten Situationen heraus, die man sich vorstellen kann. Also du bist ja wirklich manchmal am Boden, also wo du denkst, okay, weiter kann ich nicht fallen und manchmal geht es dann doch noch weiter und gleichzeitig fliegst du ja manchmal so hoch, dass du denkst, okay, weiter kann ich nicht fliegen und diese Bandbreite musst du erstens mal aushalten können und zweitens macht diese Bandbreite an Gefühlen auch impliziert wirklich viel Lernen über sich selbst.
Das ist doch auf jeden Fall ein schöner Abschluss. Wir sind durch mit den schnellen Fragen. Es hat richtig Bock gemacht, mit dir zu sprechen. Vor allem auch auf deine Reise zu schauen, wie es zum Fliegen kam und ja, wie sehr du auch hinter deiner Sportart und hinter dir stehst. Es war sehr, sehr schön, das zu hören. Eine Sache, die bei mir sehr, sehr stark hängen geblieben ist, ist, dass du sehr oft auch Fluch und Segen erwähnt hast. Es war für uns aber heute auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Segen, dass du da warst. Also es war echt sehr schön und ja, hat eine tolle Perspektive auf eine besondere Sportart uns gegeben und wir hoffen, dass deine Reise auch noch weitergeht, du weiterfliegen kannst bis nach Olympia in 4 Jahren. Da drücken wir dir fest die Daumen, dass dein Weg weitergeht. Und ja, Emma, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Aerials in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Aerials, die Bühne gehört dir.
Es war auch für mich ein Segen und ich bin sehr gespannt, wo Gott mich die nächsten Jahre hinstellen wird. Und ganz abgesehen davon, was ja, wo mein Weg hingeht, will ich einfach auch meine Stimme erhöhen für alle, für die zuhören und ermutigen, dass man sich fordert, sich manchmal auch überfordert und dadurch ganz viel über sich selbst lernen darf. Und ich glaube, wir dürfen viel öfter rausgehen und uns challengen. Und auch für mich, das sieht natürlich von außen oft sehr, sehr einfach aus. Aber eben alles, was dahinter steckt, das bekommt die Öffentlichkeit natürlich nie im vollen Maße mit. Aber eben auch die ganzen Downsides und die ganzen Momente, wo man auch an sich selbst zweifelt, die hat jeder. Aber dass man da einfach auch ja irgendwie einen Sinn darin sehen darf. Und eine Sache, wenn ich jetzt hier wirklich ganz frei reden darf, was mir voll am Herzen liegt, ist, dass man einfach irgendwie auch so diesem Sinn des Lebens hinterherjagt. Und diesen Sinn habe ich eben in Jesus gefunden, in Gott. Und das hat für mich eine ganz andere Tiefe in meinem Leben gegeben und natürlich auch Verantwortung mit sich gebracht. Aber ja, da eben sich jeden Tag herauszufordern, zu welchen Höhensprüngen bin ich geschaffen? We'll be right back.